Unser Schwerpunkt liegt auf Nanomedizin und deren Nutzbarkeit in der Intensivmedizin. Ich selbst habe molekulare Medizin studiert, ich bin kein praktizierender Arzt, ich bin Naturwissenschaftler und versuche Ihnen jetzt mal so ein bisschen die wissenschaftliche Seite von doch diesem recht komplexen und neuen Thema, vielleicht auch nicht ganz so neu. Es gab sehr, sehr viele alte Ansätze dort schon, auf die wir uns heute zurückbesinnen, vorzustellen. Wissenschaft, ich wurde entlassen nach Wien mit den Worten, mach es nicht zu wissenschaftlich, ist es vielleicht doch dann zu viel für ein breites Auditorium. Für mich ist Wissenschaft Faszination. Und ich muss sagen, dieses Wort Nano, das ist was, ich kann nicht sagen, ich habe es miterlebt, aber war doch schon sehr fantastisch, was man sich damals schon vorgestellt hat. Kleine Raumschiffe, kleine Kraftwerke, ganze kleine Spitale in einem kleinen Roboter injiziert, der selbst die Erkrankung findet und selbst heilen kann. Und man hat eigentlich keine Nebenwirkungen mehr, muss keine Eingriffe mehr machen. Und das ist so der große Zukunftstraum gewesen hier schon. Es wird ein Remake geben übrigens von dieser Serie, wahrscheinlich 2018, für dann die neuen Kinder, dass auch sie in dieses Fantastic Voyage miterleben können. Das war 1966, aber es fing noch viel, viel früher an. Das erste Konzept dazu wurde eigentlich schon postuliert von Paul Ehrlich, als er gesagt hat, wir müssen lernen, magische Kugeln zu gießen, die gleichsam wie Zauberkugeln es freischützen, nur die Krankheitserreger treffen. Er meinte damals vielleicht noch nicht wirkliche Kugeln, wie wir sie heute als Nanopartikel oder sphärische Kugeln sehen, sondern sein Salvasan, was vielleicht, wenn wir heutige Aufklärungsbögen, wie ich heute gelernt habe, so sehe, vielleicht nicht mehr so tolerierbar wäre für irgendwelche Patientenanwendungen. Aber ein wichtiges Wort in diesem Satz ist nur die Krankheitserreger, also dieses nur hier drin. Wir wollen nur, dass unser Instrument nur an einer Stelle eventuell wirkt, um Nebenwirkungen zu sparen, um vielleicht toxische Effekte zu vermeiden. Und Nanomedizin ist eigentlich ein sehr, sehr breites Feld. Das ist nichts, was wir wirklich greifen können. Das ist nicht jetzt wie eine Chemotherapie zum Beispiel. Nano können für uns Moleküle sein. Diese erste beginnende Chemotherapie seit 1910 von Paul Ehrlich auf dem Markt. Seit 1989 kennt man kollodiales Silber, die Anwendung inzwischen zur Dekontamination von Wasser, aber auch als weitläufig frei verfügbares mehr oder weniger Heilmittel, aller Heilmittel mit wahrscheinlich relativ zweifelhafter Wirkung heutzutage in Partikelform. Und was wir uns irgendwie gerade so postulieren in der Wissenschaft und so vorstellen, wären so kleine Mikroroboter, die wirklich das machen, was man 1966 irgendwie sich erstmal ausgedacht hat, die wirklich heilen können, kranke, infizierte Zellen finden, alles andere sozusagen einfach außen vor lässt. Um mal zu schauen, wo wir jetzt gerade stehen, hier schauen wir hin, hier versuchen wir, aber wir stehen irgendwo zwischen 1989 und 2017, also irgendwo hier in der Mitte und da mal so ein bisschen, wie so Nanomedizin heute aussieht, einfach mal zu zeigen ist, wir arbeiten meistens mit kugelförmigen Objekten, die ganz, ganz klein sind, so 100 Nanometer, das ist meistens kleiner als die meisten Bakterien, aber auch viele so stäbchenförmige Objekte, das sind keine Bakterien, das sind auch wirklich Nanocarrier und inzwischen auch Cubes in allen möglichen von Formen, rechteckig, vieleckig. Und was man auch sehr, sehr gut kennt inzwischen sind Nanotubes und ganze andere Nanomaterialien in der Medizin, zum Beispiel Nanozellulose in Wundauflagen, etwas sehr, meiner Meinung nach sehr, sehr gut hier. Und wir versuchen eben diese Konzepte in Intensivmedizin zu kriegen. Das Ganze fing mit der Medizin wirklich richtig an, 1995 mit der Zulassung von Doxil, Doxorubicin für Chemotherapie in micellarer Form gebracht, einfach auch um die Löslichkeit der Medikamente zu pressen. Das ist schon eine Indikation von Nanomedizin. Wir wollen Bioverfügbarkeiten erhöhen, aber auch durch passive Effekte, durch Extravasionseffekte im Tumorgewebe können diese Liposomen, wenn sie lange zirkuliert, reichern die sich eben in diesem Gewebe mit hohem interstitiellen Druck und einem Leaky Vasculature, wie wir sagen, an und können dadurch auch lokal Konzentrationen von diesen Medikamenten erhöhen. 1999 ging es dann von diesen Lipiden, was ja noch irgendwie so ein Biomolekül ist, das kennt man auch, so Polyethylenamin und sehr, sehr vielen anderen, teilweise auch sehr streng geheimen Polymerformulierungen bis 2015, BIND014 für Brusttumore, wo weiß die Phase-3-Studie hier auch schon nicht mehr so gut aussieht. Und das ist richtig viel dazwischen passiert. Die Forschung hat getan und getan und getan und unendlich viele Strukturen. Also, was Chemiker heute machen können an Möglichkeiten, kriegen wir nie in irgendein Zulassungsverfahren, was 2017 immer noch nicht wirklich sicher ist, wie man so ein Partikel überhaupt zulässt. Der Körper sieht die Oberfläche, aber hier steckt so viel Chemie, so viele Einzelteile drin und dann wird dieser Partikel eventuell aufgebrochen, dann entstehen Einzelteile, die müssen natürlich auch charakterisiert werden und zugelassen werden. Es ist ein sehr, sehr großer Aufwand, solche Nanopartikel zuzulassen und jetzt auch im Sinne der personalisierten Medizin wollen wir natürlich auch für jeden Menschen den passenden Partikel entwickeln. Die Kosmetikindustrie macht das sich ganz einfach. Die benutzt auch kleine Nanomaterialien in Lippenstiften in verschiedenen Farben, um die Farbe schön einziehen zu lassen. Die penetrieren natürlich wunderschön das Gewebe, kleinste Partikel und der Lippenstift bleibt dreimal länger auf dem ganzen Gewebe dort. Sind aber andere Richtlinien wie in der Medizin zustande. Eine Folie zum Entspannen. Wir machen hauptsächlich Sepsisforschung hier mit einer durchschnittlichen Sterblichkeit von 35%, 150 Patienten pro Tag in Deutschland. Und uns kam eigentlich sehr, sehr gelegen diese neue Sepsis-Definition, Sepsis 3, in der man Sepsis als Syndrom definiert hat. Eine lebensbedrohliche Organfunktion eigentlich und auch wirklich diese Organfunktion in den Vordergrund gestellt hat. Denn was wir jetzt tun müssen, um überhaupt aus diesem Sepsis-Dilemma rauszukommen, ich glaube, das war auch eine sehr, sehr richtige Entscheidung aus dem biologischen Sinne, das so zu tun. Wir müssen die Organfunktion versuchen zu therapieren und vor allen Dingen in unserem Ziel, die Leber, ist das nicht ganz so einfach, wenn man versucht, neue Medikamente zu entwickeln, die irgendwie Leberfunktionen aufrechterhalten oder sogar wiederherstellen können im kritisch kranken Patienten. Ältere Studien von Professor Bauer aus unserer Arbeitsgruppe 2012 und 2013 veröffentlicht, gingen darum, ein Enzym, die Phosphoinositid-3-Kinase Gamma, zu beschreiben. Und was man sehr, sehr schnell gesehen hat, ist, dass in septischen Konditionen, also das sind alles natürlich Ratten- und Mäuseexperimente hier, gezeigt, aber auch translatierbar zum Menschen, hier in Hepatozyten in der Leber, der kanalikuläre Pol, also die Seite, wo die Medikamente ausgeschieden werden, die Transporterpumpen, Sie sehen das hier von hier nach unten in dem septischen, nicht mehr so schön linienförmig exprimiert werden, ihre Lokalisation verändern und das Ganze sich auch in eine wirkliche Dysfunktion dann letztendlich messbar translatiert. Und schaut man sich diesen Pol hier, diesen Gallengängchen hier genauer an, dann haben die ganz viele kleine Brush Borders, wir nennen ganz kleinen Mikrovillis, Bürstensaum nennen wir das. Und dieser Bürstensaum, die kann man natürlich anschneiden, wie wenn sie so einen Kamm durchschneiden würden, und sieht dann viele solche Anschnitte. Hier einmal im Querschnitt und hier einmal im Längsschnitt diese Bürsten angeschnitten. Und diese kleinen schwarzen Punkte, die Sie hoffentlich da auch noch vielleicht nicht in der letzten Reihe erkennen können, die hier in diesen Bürsten sitzen. Das ist dieser Transporter MRP2, ist nur einer von vielen, der dort sitzt. Das ist der hauptsächliche Bilirubin-Transporter. Und Sie können sich schon den Link zur Cholestase erklären. Wenn man hier im Sepsis-Patienten versucht, diese gleichen Bilder zu machen von der Membran, findet man kaum noch diesen Bürstensaum, nur noch sehr, sehr rudimentär ausgebracht. Wenn man ein bisschen tiefer schaut unter dem Bürstensaum, findet man plötzlich Vesikel, wo dieser MRP2 drin liegt. Und man überlegt sich, wie kann das sein, wie kann das kommen, was sind da die Mechanismen dahinter? Können wir da vielleicht irgendwie intervenieren, dass diese Bürstensäume da bleibt, dass MRP2 und diese ganzen anderen Transporter da exprimiert sind, wo sie sein sollen? Und können wir vielleicht dadurch wirklich auch die Leberfunktion aufrechterhalten? Dazu mal ein Blick aus unserer Welt, aus der Zellbiologie. Das ist die P3-Kinase Gamma, die sitzt irgendwo hier an einem GPCR, das ist ein Rezeptor mit 7 Membrandomänen, gar nicht weiter wichtig. Und in der Sepsis, was immer passiert, seien es Zytokine, seien es andere Signalwege, seien es lokale Effekte, wird dieser Signalweg stimuliert. Das ist nicht nur in der Sepsis der Fall, sowas finden Sie auch bei Drug-Induced Cholestasis oder bei anderen Syndromen. Und letztendlich, durch viele, viele Zwischenschritte, Sie sehen, das Signal divergiert sehr, sehr schnell in ganz viele verschiedene Bereiche. Sie haben hier Bereiche, die regulieren Metabolismus. Sie haben hier Bereiche, die regeln auch in Hepatozyten Entzündung und Inflammation und Überleben der Zellen. Und Sie haben eine ganz große Klasse von Proteinkinasen, die sogenannte Proteinkinase C-Klasse. Das sind 13 Isoformen. Und die sind dafür verantwortlich, dass in der Zelle irgendetwas umgebaut wird, dass irgendwas transportiert werden kann, dass Membranen ausbilden und sie polarisieren die Zelle. Schaut man sich jetzt mal diese Proteinkinasen an dem Ort an, wo MRP2 sitzt, nämlich da, wo die ganzen Medikamente raus sollen aus dem Körper, und schaut man sich die Biologie dahinter an, dann sieht man, dass MRP2, um richtig an der Membran gehalten werden zu können, hier eine ganze Reihe an Ankern braucht. Ohne diese Anker verschwindet MRP2 aus der Membran. Und zwar genau so, dass diese Vesikel entstehen. Und Sie erinnern sich, in den septischen Tieren hatten wir genau diese Vesikel. Und diese Effekte hier sind vermittelt durch die Proteinkinase C. Und das Ganze ist leider kein statisches Bild, sondern ein dynamisches. Das heißt, wir kommen durch bestimmte Proteinkinasen von diesem Status zurück zu diesem Status, zu dem gesunden, vom cholestatischen Phänotyp zum normalen Phänotyp und andersrum. Und jetzt, 1967, wusste Erlinger schon und fragte: Cholestasis, Pump Failure or Microvilli Defect or both? Also das ist auch kein neues Konzept, was wir haben. Wir verstehen hier nur langsam die Biologie dahinter. Die Klinik wurde beschrieben schon lange, lange zuvor. Und es hat sich wirklich gezeigt, dass wenn die Pumpen nicht mehr verankert werden können, genau in diesem Bild, dann fehlen auch die Brush Borders. Das heißt, diese Ankerkomplexe dienen nicht nur der Lokalisation und Stabilisierung dieser Pumpen, die letztendlich die Funktion ausüben, sondern sie dienen auch der Ausbildung der Oberflächenvergrößerung von Hepatozyten. Knocken wir nun dieses Upstream-Enzym, diese PI3-Kinase, mal komplett aus in Tieren. Dann sehen Sie hier, das ist ein Gallengang nochmal, diesmal im Querschnitt. Und Sie sehen hier, der Gallengang bei septischen Tieren normalerweise hat kaum kleine Pünktchen hier. Diese Brush Borders, diese Mikrovilli, die ins Lumen hineinzereigen, sind nahezu verschwunden. PI3-Kinase-Knockout-Tiere sehen aus wie normale Tiere. Wunderschöne Gallengänge, wunderschöne kleine Mikrovilli hier. Und Sie sehen auch, in septischen Tieren, die Bilirubin-Level sind nahezu normal. Unter dem Einfluss der PI3-Kinase-Gamma-Knockout haben Sie das Enzym aktiv, sehen Sie, Bilirubin-Spiegel steigen und steigen und steigen. Das ist ein schönes Bild. Können wir Tiere jetzt damit heilen? Können wir diese PI3-Kinase, Aspirin des 20. Jahrhunderts, wurde da in Nature mal geschrieben, wirklich anwenden? Das Problem ist, diese Signalkaskaden, wie ich schon sagte, modellieren Umbau. Und Umbau ist immer da nötig, wo sich Zellen bewegen müssen. Und wo müssen sich Zellen bewegen? In Immunzellen und vor allen Dingen dann, wenn es eine Infektion gibt, sollten die Immunzellen in der Lage sein, zum Ort des Geschehens wandern zu können. Und leider supprimieren sie auch genau diese Effekte. Sie sehen infiltrierende Zellen im Lebergewebe, das sind alles Peritonitis-Ratten, die haben wirklich eine Peritonitis-induzierte Sepsis bekommen, keine Migration in das Lebergewebe mehr und gleichzeitig ein Zytokinsturm, sogar höher als in den normalen Tieren. Das heißt, auf der einen Seite, die Organfunktion ist da, wunderschön. Auf der anderen Seite schwere immunologische Nebenwirkungen. Und da kommen wir zurück auf das Prinzip der Nanomedizin. Jetzt versuchen Sie doch einfach mal einen Wirkstoff nur in Hepatozyten zu bringen und nicht in die Immunzellen. Dann hätten Sie dieses Problem gelöst und auch dieses Problem gelöst. Und das versuche ich Ihnen jetzt im zweiten Teil ein bisschen näher zu erläutern. Wenn wir uns überlegen, etwas zielgerichtet an eine Zelle bringen zu wollen oder ein Organ, dann wissen Sie besser als ich wahrscheinlich, es gibt massig Barrieren im Körper, die wir irgendwie versuchen müssen zu überwinden. Es gibt ein riesengroßes, komplexes, effizientes Immunsystem. Wir spritzen ein Partikel intravenös und was ist der Körper natürlich gepolt darauf, Fremdkörper zu erkennen und zu beseitigen. Die große endotheliale Oberfläche, überall wo Reibung entsteht, wo Kontakt entsteht, können spontan Dinge aufgenommen werden. Das brauchen wir alles nicht, wenn wir zielgerichtet in ein Organ wollen. Nun, Nanomedizin, vielleicht für Sie Kliniker nicht, aber für die meisten Biologen ist die Leber irgendwie, ach, Hepatozyten sind ja überall und da gibt es doch so ein paar andere Zellen. Also wenn mir jemand sagt, da gibt es Immunzellen der Leber, bin ich schon meistens glücklich. Wenn man sich vielleicht von unserer Seite die Leber ein bisschen anschaut, dann sind es auch gar nicht mehr so viele Hepatozyten und wir haben eine ganze Reihe sehr immunkompetenter Zellen da drin, die uns vielleicht die Partikel sogar wegfressen, bevor wir in Hepatozyten sind. Und wenn wir uns anschauen, wo unsere Hepatozyten in der Leber liegen, dann wissen wir, wir haben eine Endothelbarriere, da sitzen diese ganzen Immunzellen drauf, die müssen wir erstmal durchdringen, um überhaupt auf die Oberfläche von unseren Hepatozyten zu kriegen. Und wir wollen permanent unser Immunsystem nicht angreifen, sondern nur unsere Hepatozyten. Das heißt, unsere Partikel sollten bestenfalls hier irgendwie in die Leber gelangen, hier durch und dann durch die schönen fenestrierten Kapillaren der Leber, die sogenannten Sieveplates hier, durchdringen und dann auf der Oberfläche von den Hepatozyten, vielleicht auch nicht Sternzellen, die da so nebendran sitzen, erkannt werden. Da müssen die ganzen noch aufgenommen werden, da muss auch irgendwie dieser Partikel abgebaut werden von der Zelle, der Wirkstoff muss freigesetzt werden und dann sollte das Ganze noch nicht toxisch sein, alles schön abgebaut werden und dann ist das Problem eigentlich gelöst. Das war so der Beginn meiner Arbeit und ich habe mir angeschaut, was gibt es denn für Möglichkeiten, Sachen in die Leber zu bekommen? Na, wenn Sie wollen, dass irgendwas spezifisch wird, versuchen Sie einen Rezeptor zu finden. Es gibt eine ganze Reihe an Rezeptoren, die man in dieser Nanomedizinwelt mal ausprobiert hat. Insulinrezeptor hat sich das zum Beispiel nicht so eine gute Idee gewesen. Sie machen Insulin auf die Oberfläche ihres Partikels. Das aktiviert den Insulinrezeptor leider permanent. Also das ist dann so nach hinten losgegangen. Man hat es mal ausprobiert, man hätte es sich vielleicht denken können. Und auch andere Stoffwechselwege wollen wir vielleicht nicht unbedingt modulieren, weil wir haben eben immer noch diesen Partikel hinten dran und man weiß nicht genau, was er macht. Am weitesten fortgeschritten sind diese ganzen Zuckerrezeptoren hier, Galaktose. Aber Sie können sich vorstellen, dass die Spezifität von dem Zucker, auch wenn es einen spezifischen Rezeptor ist, vielleicht nicht 100% ist, zumal wenn Sie einen spezifischen Rezeptor haben, erkennt er seinem Substrat auch meistens nur in einer bestimmten Konformation. Nicht jeder Rezeptor erkennt jedes Substrat genau gleich. Das muss irgendwie orientiert sein, das muss sich bewegen können. Sie haben es aber vielleicht oben auf dem Partikel geklebt. Die Hälfte haben Sie abgeschnitten, weil Sie sonst nicht chemisch konjugieren konnten. Das war also, die Erfolge sind mittelmäßig, muss man sagen. Jetzt kommen wir aus einer intensivmedizinischen Klinik und wir haben uns überlegt, wie misst man denn Leberfunktion? Was lang bekannt ist, Indocyanin grün. Man injiziert es und man kann wunderschön, weil es im Infrarotbereich fluoresziert, zum Beispiel am Fingerclip, die Plasmaverschwinderate messen und daraufhin sehr sensitiv auf die Leberfunktion hin. Und man nimmt es natürlich, weil es die Funktion der Hepatozyten erfasst, nicht nur den Leberschaden, weil es wesentlich höhere Sensitivität hat als jeder statische Parameter und kann auch eine therapeutische Entscheidungshilfe leisten. Jetzt wird aber auch Indocyaningrün irgendwie von Hepatozyten aufgenommen. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Farbstoffe, die genauso wie Indocyaningrün auf der Oberfläche aufgenommen werden. Sie sehen hier Intravitalmikroskopie. Ich habe Ihnen mal das Setup hingelegt, damit Sie so ungefähr einen Blick kriegen, was wir da tun. Wir nehmen Mäuse und das ist ein Bild von der NADPH, also von Energieautofluoreszenz in der Leber. Alles, was blau ist, sind hier Hepatozyten. Und alles, was Sie hier so schön schwarz sehen, sind die Sinusoide. Vielleicht kann man auch das eine oder andere Zellkern hier so in der Mitte noch erkennen. Und wenn wir diese Stoffe injizieren, dann passiert Folgendes. Es vaskularisiert, achten Sie auf die Zeit. Halbe Minute, wir haben die Hepatozyten färben sich. Und jetzt sehen Sie auch hier Linienstrukturen, die Canaliculi, diese Farbstoffe werden wieder ausgeschieden. Das Ganze innerhalb von 80 bis 90 Sekunden. Also es sind rasend schnelle Prozesse, wie zum Beispiel auch Indocyaningrün so aufgenommen wird. Das Ganze ist Transporter vermittelt. Wir kennen diese Transporter. Man kann das über zum Beispiel Cyclosporin, die über die gleichen Transporter aufgenommen werden, sehr, sehr schön in Experimenten nachweisen. Wenn man Cyclosporin dazu gibt, ist die Aufnahme von diesen Farbstoffen geringer. Man kann das also biologisch sehr, sehr tief verfolgen. Haben wir auch gemacht. Was man aber auch machen kann, man kann diese Farbstoffe auf Partikel koppeln. Und das haben wir in Jena gemacht. Wir haben PLGA, das ist Polymethylglykolsäure. Das wird in sehr, sehr vielen chirurgischen Sachen verwendet, ist auch zugelassenes Arzneimittel. Wir haben das mit diesen Polymethin-Farbstoffen konjugiert chemisch. Und daraus Partikel geformt. In diese Partikel können wir verschiedene Inhibitoren, verschiedene Wirkstoffe verpacken und haben einen Partikel produziert, der auch in der Ausbildung kommuniziert wird gerade, SDL1, den wir verwenden, um Sachen spezifisch in Hepatozyten zu bringen. Das ist einmal mit Inhibitoren. Wir können über zweite Moleküle, wir brauchen weitere Polymere, um zum Beispiel auch RNA-Moleküle zu verkapseln, die dann eben auch wirksam sein können. Warum nun den Farbstoff? Nun, es ist im Vergleich zu jedem Antikörper und einem anderen, was Sie anfassen, ein sehr, sehr stabiles Molekül. Sie können es bei Raumtemperatur lagern. Es ist eine relativ einfache Chemie. So ein Farbstoff hat zwei Doppelbindungen und ein paar Ringe. Das kann man schön chemisch im Labor synthetisieren. Da hat man keine teuren Herstellungskosten. Er wird ausgeschieden, wie Indocyaningrün auch. Und das Schöne ist, er kommt nicht natürlich vor, was jede Analytik natürlich sehr, sehr vereinfacht, einen Zucker nachzuweisen. Das ist relativ schwierig im Vergleich zu Farbstoff, vor allem, wenn er noch eigen fluoresziert. Sie können eine Lampe draufhalten und Sie sehen es oder nicht. Was natürlich dann auch andersrum erlaubt, man kann den Partikel einfach monitoren. Sie können einen Fingerclip machen und den Farbstoff monitoren. Sie wissen, wo Ihr Partikel ist und wie viel Partikel gerade noch zirkuliert. Dass das Ganze funktioniert, können wir mit gleichen Technik, unter anderem mit Intravitalmikroskopie zeigen. Sie sehen hier wieder Leber und hier haben wir mal einen Partikel genommen, der nicht modifiziert ist. Also das ist einfach nur PLGA, dieses Zuckermolekül, haben das injiziert und Sie sehen hier so Zellhaufen, das sind typischerweise Kupferzellen der Leber. Also es landet sehr, sehr viel in der Leber, sagt auch jeder, aber meistens sind es halt irgendwelche anderen Zellen, nicht Hepatozyten. Wenn Sie dieses Farbstoffmolekül da kovalent auf die Oberfläche bringen, sehen Sie wunderbar nach 30 Minuten die Gallengänge angefärbt, ein paar Zellen sind auch noch gefärbt. Also wir sehen hier wirklich eine schöne Aufnahme. Der Mechanismus, wie wir uns das Ganze vorstellen und auch publiziert haben, ist, wir haben eben diese Partikel hergestellt. Wir können das auf der Oberfläche durch diese Interaktion mit den Transportern interagieren, immobilisieren. Es kommt zu einer spontanen Aufnahme. Endozytose ist hier das Stichwort. Durch die Ansäuerung destabilisieren die Polymere. Das wird alles abgebaut. Das Polymer kann, der Farbstoff kann einfach abgespalten werden aus diesen Polymeren. Wir nennen es Desorption. Der Farbstoff dann am Ende wieder freie Farbstoff, scheiden sich in die Gallengänge aus. Sie können das messen, wo auch immer Sie wollen, in jeder Körperflüssigkeit. Und Die Wirkstoffe können sich auch über diese Gap-Junction-Transporter verteilen, werden natürlich auch freigesetzt und wirken in den Zellen. Dass das Ganze funktioniert zum Schluss, Paul Ehrlichs magische Kugel hatten wir am Anfang mal gesagt, das ist PCI-Modell, Peritonal-Kontamination und Infektion. Und Sie sehen hier eine relativ hohe Letalität, deshalb gewählt, weil wir einfach sicherstellen wollten, dass unsere Tiere wirklich eine Leberdysfunktion haben. Und nach 16 Stunden haben hier 90% der Tiere eine Leberdysfunktion. Und wir haben angefangen, die Partikel mit einem Inhibitor zu behandeln, der genau in diesem P3-Kinase-PKC-Pathway interagiert. Und Sie sehen hier einmal den Inhibitor freigespritzt. Sie sehen hier in der Leberdysfunktionsphase hohes Überleben in der gestrichelten Linie. Entschuldigung, ich hatte gerade auf die mit den Nanopartikeln gezeigt. Und hier in der durchgezogenen Linie in grün der Nanopartikel. Auf was Sie achten sollten, ist, das waren 4 Milligramm pro Kilogramm von dem Inhibitor und das war permanent 0,17 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist also Faktor 23 Unterschied. Und Sie wissen, wenn die Dosis geringer wird, die wir überhaupt applizieren müssen, erhöht sich natürlich auch die Sicherheit, zumal das Outcome hier sehr, sehr, sehr stabil ist. Das Ganze zu dem Zeitpunkt ist noch präklinisch, das wäre nicht möglich gewesen, ohne natürlich einen tollen Chef, der diese ganzen Visionen auch fördert. Michael Bauer, ein großartiges Team in Jena, inklusive den ganzen Leuten, die die ganze Arbeit machen müssen und natürlich auch im großen chemischen Department, das den Willen hat, diese Sachen zu synthetisieren und mit uns diesen Weg zu gehen und einigen bekannten internationalen Kooperationspartnern. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben oder Ideen, wie Sie das vielleicht anwenden könnten und Krankheitsbilder, bin ich gerne bereit, darüber zu sprechen.